Ja. Okay, das ist jetzt so eine Mischung. Nicht nach Hause gehen, ja, genau. Arbeiten. Punkt, 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 Punkt. Ich schaff's nicht mehr, wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit schauen. Kontrolle, ja. Auch das, diese Erwartungen hinaufschreiben, auch diese implizite Erwartungen, die es für immer, gerade in der, also wir haben es ja eh auch noch gut, aber in der Privatwirtschaft zum Beispiel, da steht nirgends, das steht nirgends schriftlich, ja, dass man keine 4 Wochen oder 3 Wochen auf Urlaub geht am Stück. Ja, das steht nirgends, aber es macht keiner. Gehen Sie mal zu IBM oder zu General Motors. Die gängen nicht mehr als 14 Tage. Und es steht nirgends, dass das verboten ist, 3 Wochen zu nehmen. Es tut niemand. Und es ist ein irrer Druck auf die Mitarbeiterinnen, wenn der Chef bis 8 herin sitzt. Oder die Chefin. Weil es zum Beispiel Singles sind, ja. Du traust dich nicht um 18 Uhr zusammenpacken. Und es ist nicht so, dass das verboten ist, sondern das ist so unausgesprochene Normen oder Regeln, die dann an ihren Druck machen im Sinne von, wie der Robert sagt, Erwartungshaltungen. Und die sind oft kräftiger, als wenn das irgendwo aufgeschrieben ist. Ja, weil dann könntest du was tun dagegen. Aber wenn es so implizit funktioniert, ist das ein irrer Druck. Kontrolle, Einfluss, das geht von fehlendem Einfluss, wo du irgendwie nichts entscheiden kannst, wo alles vorgegeben ist. Oder auch das Gegenteil kann zu Burnout führen. Was heißt, das passt schon, macht's nur, wir vertrauen euch, ja? Und nachher schaut's dann ein bisschen anders aus. Kontrolle. Angst. Ja, okay, das müssen wir jetzt ein bisschen aufteilen. Angst, die geschürt wird mit so Sätzen wie, es ist nicht sicher, ob nächstes Jahr noch alle da sein werden. Wir werden einmal schauen, wir tun unser Möglichstes. Versprechen kann man nichts, nicht? Oder auch so direkt Gemeinschaft, wo es Konflikte gibt. Konflikte können zu Burnout führen, bis hin zu Mobbing, ja, wo es dann gezielt gegen jemanden geht. Ja. Das gehört alles da hinein. Zusammenbruch der Gemeinschaft oder auch unfaire Systeme, ja, wo man so das Gefühl hat, es geht nicht fair zu bei uns. So Freindlwirtschaft, ja, wo es irgendwie eh klar, warum die Susi schon wieder. Ja, sein. Ich erzähle jetzt keine Beispiele mehr. Da, Cardano. Die Wirtschaftskrise, die moderne Technik, ja. Die moderne Technik fördert Burnout. Ich weiß nicht, ob, ja, Handys. E-Mails. Ja. Ma, es gab halt nur so viel. Die Gerlinde hat recht, ja. Ich habe eine Klientin gehabt im Ministerium, ja. Nicht lachen, Silvia. Die hat zufällig im Ministerium gearbeitet, ist nicht ausgebrannt, weil sie zu viel Arbeit hatte, sondern die hat dort da hocken gemacht, die war ausgebildete Pädagogin, ja, die hat dort einen Job gemacht, den hätte jeder Schulabbrecher können, ja. Und das hat keinen interessiert, was die macht. Die hat zu mir gesagt, Herr Geihofer, was soll ich Ihnen sagen, ja? Erstens machen wir einen Trotteljob. Zweitens interessiert's keinen, es fällt nicht einmal auf, ob ich es mache oder nicht. Mache ich immer kurz doch, das ist das Paradies. Dann habe ich mir gedacht, Moment, die macht das jeden Tag, Jahr für Jahr. Das ist die vollkommene, genau, das ist die vollkommene Sinnentleerung. Das führt zu Bore-out, ist der neue Begriff für dieses, ist eine Untergruppe von Burnout, vom Symptomatik her genau dasselbe, heißt jetzt Bore-out. Die moderne Technik, Karriere, Status, die Medien, jung, dynamisch, schön und erfolgreich. Was? Du wohnst nur in einer Wohnung? Traut euch das einmal im Burgenland in einer Wohnung wohnen, ja? Entschuldigung, Daniela. Ich sehe, nein, ich sehe nur da. Du hast eh ein Haus, Gott sei Dank. Ja? Da wirst du schief angeschaut, wenn du da ein gewisses Alter erreicht hast und du wohnst in einer Wohnung. In Wien ist es nur nicht so auffällig, ja? Handys, ja? Immer mehr die Szene, das schaut so aus im Kaffeehaus, ja? Wo ist da? Eins, zwei, drei. Es ist nett, dass da ein Handy am Tisch liegt. Der Johannes Ebner hat kein Handy. Der ist bei uns im Institut Che Guevara. Ja, wirklich. Wir haben am Anfang einmal geglaubt, der ist krank, ja, der hat kein Handy, ja, irgendwie. Aber mittlerweile ist er für uns ein Vorbild, ja. Che Guevara, der weigert sich standhaft, sich ein Handy zu kaufen. Der will nicht angerufen werden, wenn er Bergsteiger ist, zum Beispiel. Das versteht. Aber ist das genial? Ein Held bei uns. Man kann sich wehren dagegen, aber es ist schwer. Es ist echt schwer. Wir sind alle, wenn wir es uns eingestehen, nicht frei, auch von diesem. Und das ist der Grund, warum wir, um das zusammenzufassen und überleiten zu Interventionen, warum wir auch diesen Bereich in der Anamnese bei Burnout mit einbeziehen. Wir fragen nach genau den Faktoren innerhalb der Person. Wir fragen nach zusätzlichen Belastungen in der Familie oder in der Partnerschaft. Wir fragen nach den überlastenden Faktoren im Job und nach den Faktoren, von denen wir alle nicht frei sind, wie die Gesellschaft auch noch hineinspielt. Und wir haben gewusst und recht früh erkannt in unserer klinischen Arbeit, dass es nicht sinnvoll ist. Und ich will das unterstreichen als letzte Mail. Es hat keinen Sinn, nur hier anzusetzen. Ja, das passiert immer noch viel zu oft. Da ist man nicht besser als die, die sagen, reiß dich zusammen. Wir haben alle einen Stress. Ja, es liegt an dir. Nöp. Hier sind die Faktoren. Und man muss lang genug hinschauen und nicht gleich, wenn die Klienten sagen, jo, aber da geht nichts, da habe ich keinen Einfluss. Na, Moment, ja, was haben Sie denn schon alles probiert? Na, nix. Wieso wissen Sie es, ja? Wir haben einige Klienten, da gibt's ganz lustige Fallbeispiele, die haben alle uns glaubhaft versichert, da geht nichts, ja? Und wollten, dass wir ihnen helfen, hier anzusetzen. Wir haben ihnen schon hier auch Unterstützung angeboten, aber die sitzen heute entweder in einem anderen Job oder in derselben Firma, aber arbeiten unter ganz anderen Bedingungen. Sie haben nur nicht die richtige Stelle gefragt, sonst haben wir gar nichts ausprobiert gehabt. Das ist nicht, manchmal ist es so, dass wenn wer sagt, es geht nichts, ja, dann ist es so, es geht wirklich nichts. Dann muss man schauen, was gibt's für andere Möglichkeiten. Aber oft gibt's Möglichkeiten und Klienten haben das nur nicht geschafft, die auszutesten. Da gibt's ganz häufig zusätzliche Belastungs- oder Überlastungsfaktoren. Wenn wir die nicht auch in der Therapie uns anschauen, dann ist es sinnlos, bringt nichts, ja. Da jemanden aufzubauen, zu stärken und da bleibt alles gleich, brauche ich in der Runde nicht sagen. Die Carmen wird uns noch zusammenfassen, was wir da so an Interventionen uns überlegt haben.
Ja, wir haben uns sozusagen entsprechend diesen vier Ursachenfelder zu jedem einzelnen Bereich Interventionen überlegt. Ich mut Ihnen jetzt noch fünf Folien zu, aber es wird relativ schnell gehen. Wir beginnen in der Therapie immer mit der individuellen Ebene, weil dort am schnellsten zu Veränderungen kommen kann. Und die Tatsache, dass dort Veränderungen passieren, motiviert dann einfach für uns für weitere Veränderungen. Wenn wir beginnen, auf dieser individuellen Ebene zu arbeiten, helfen wir uns oft mit diesem Burnout vom Maslach, also mit diesem Burnout-Inventory von der Christina Maslach, wo sie sich in diesen drei von Stefan ohnehin erwähnten Dimensionen einschätzen. Wir haben eine weitere Intervention entwickelt, die für uns und für unsere Klientinnen oft sehr, sehr hilfreich ist. Wir bitten sie, sie sollen eine Liste anlegen mit Kräften, die daran beteiligt sind, dass sie in den Burnout geraten. Es geht einfach darum, dass sie einerseits Eigenschaften und Verhaltensweisen irgendwie auflisten. Das ergänzen wir sehr häufig mit einer Hausübung. Wir bitten die Klientinnen und Klienten, sie sollen zu Hause einfach diese Liste noch vervollständigen. Vielleicht fällt ihnen das eine oder das andere noch ein. Und wir ergänzen noch, sie sollen die Liste Person ihres Vertrauens geben, Partnerin oder Partner, oder einen guten Kollegen oder Kollegin, der soll die Liste ergänzen. Meistens wird die Liste von der Vertrauensperson irgendwie bestätigt, was wir für sehr wichtig, oder das ist für uns ein wichtiges, ein wichtiger Effekt, weil einfach Menschen in Burnout sehr häufig ein Gespür dafür verlieren, was sie selber wahrnehmen oder wie sie es selber einschätzen. Also da kriegen sie nochmal zusätzliche Sicherheit. Wenn Klienten oder Klientinnen von sich selbst sagen, ja, also der Perfektionismus oder das hohe Pflichtgefühl wird ihnen zum Verhängnis, dann verschreiben wir ihnen sozusagen solche Pflicht- und Perfektionsverfehlungen. Das sieht beispielsweise so aus, wir sagen, okay, bis zum nächsten Mal bitte den Rasen nur bis zur Hälfte zu mähen oder den Wäscheberg nicht zur Gänze bügeln, sondern einfach nur die Hälfte bügeln oder zum Beispiel bei der nächsten PowerPoint-Präsentation ein paar Fehler einzubauen. Das ist irgendwie...
Oder gar nicht animieren, drei Folien nicht animiert.
Zum Beispiel, genau. Symptomverschreibungen machen wir immer dann, wenn wir von Klientinnen rückgemeldet kriegen, dass sie überhaupt keine Kontrolle haben mehr über das Pflichtgefühl oder den Perfektionismus. Dann schlagen wir ihnen vor, eben sie sollen jede Folie ganz genau bearbeiten. Eine Intervention haben wir gerade im Zusammenhang mit der Idee, so Schwierigkeit sich abzugrenzen oder Schwierigkeit Nein zu sagen. Das ist eine Übung, die aus der Hypnotherapie kommt. Wir schlagen Klientinnen vor, sie sollen sich sowas wie ein imaginäres T-Shirt vorstellen, dass sie sich überziehen, wenn es darum geht, sich abzugrenzen oder wenn es darum geht, einfach einmal Nein zu sagen. Und verstärken sollte das noch irgendwas an Aufschrift auf dem T-Shirt. Ein Satz, der ihnen dabei hilft. Eine Klientin zum Beispiel hat von mir mal gesagt, also für sie wäre es optimal, wenn oben stehen würde, mir zuliebe und Nein in Großbuchstaben oder auf einen Satz, es ist meine Lebenszeit. Und dass sie sich sozusagen dieses imaginäre T-Shirt immer dann so überziehen, wenn es einfach darum geht, Nein zu sagen. Diesen Satz, mir zuliebe Nein oder es ist meine Lebenszeit, das ist etwas, was wir immer wieder in der Stunde oder im Laufe der Therapie verankern. Genauso ist es mit dem Burnout Inventory oder mit der Liste. Das ist auch etwas, was uns im Laufe der Therapie immer wieder begleitet. Also wir fragen nach der 5. Stunde, in welchem Bereich gibt's Änderungen und wo können wir die nächsten Änderungen irgendwie angehen.
Ich habe eine Klientin gehabt, die Sozialarbeiterin, die hat sich so herausgestellt, sie kann so schwer Nein sagen oder sich abgrenzen, weil sie will nicht als Schwein dastehen. Also sie will kein Schwein sein, ja, dass irgendwer dann sagen könnte, Pfau, du Sau, oder so, ja. Und dann hat sie, auf ihrem T-Shirt hat sie dann stehen gehabt, Gö, bin auch Sau. So in Dialekt hat sie gesagt, steht das oben, und da ist so ein rosa Schweinskopf drunter. Aber das habe ich super gefunden, ja, weil es ist so, Gö, ich bin auch, also es war dieses auch dabei, und das war für sie schön, ja. Ich bin nämlich nicht nur, aber ich darf auch eine Sau sein, das war super.
Wir kommen zum zweiten Bereich, zum Bereich Familie oder Partnerschaft. Wie Stefan schon erwähnt hat, das ist häufig der Bereich, an dem Klienten dann wirklich zusammenbrechen. Da geht es einfach auch darum, immer wieder Familiennormen zu hinterfragen. Also vor allem, wenn es eben beispielsweise so um Pflegefälle geht, einfach Klientinnen darauf hinzuweisen, dass wirklich sie selbst sein müssen, die den gesamten Pflegeaufwand übernehmen. Wir laden selbstverständlich immer wieder Partnerinnen oder Familien ein in die Therapie mit Burnout-Klienten. Das machen wir dann, wenn Beziehungen belastend sind für Burnout-Klienten. Das machen wir aber auch dann, wenn wir den Eindruck haben, wir müssen Störungsmisseln vermitteln. Also wir müssen sozusagen den Angehörigen vermitteln, dass jetzt die Mama nicht nur mies drauf ist und übel gelaunt, sondern dass die Mama einfach massiv beeinträchtigt ist und dass sie einfach eine schwerwiegende Symptomatik hat. Wichtig ist es für uns, dass wir Familien einfach als Verbündete gewinnen können. Das machen wir beispielsweise mit so Aufgaben oder mit so Übungen wie diese Liste, die sie ergänzen sollen. Wir nutzen Familie auch als Ressource in der Form, dass wir einfach Menschen, die viel Zeit am Arbeitsplatz verbringen, einfach den Vorschlag machen, sie sollen einfach ein Foto ihrer Familie auf den Schreibtisch platzieren, damit sie einfach sehen, es gibt noch Wichtigeres als die Arbeit. Das sind die Interventionen im Bereich Familie. Wir kommen zum dritten Bereich. Da fragen, um die einzelnen Bereiche irgendwie genauer abgrenzen zu können, verwenden wir wieder Fragebögen. Das kann entweder Eras of Work-Life Survey sein oder das kann diese eine Flipchart-Abfrage sein, wo wir diese von Stefan vorher 6 erwähnten Faktoren, also es sind die Arbeitsbelastung, Kontrolle, Einfluss, Anerkennung, Gemeinschaft, Fairness, Respekt und Wert. Also Christina Masler hat festgestellt, dass das sozusagen die wichtigsten Faktoren sind, an denen Menschen ausbrennen. Die fragen wir dann einfach in der Therapie ab und lassen die Klientinnen sich einfach selbst einschätzen.
Das ist aus der Supervision, weil da haben mehr Leute gepunktet. Das ist ein Team-Supervisionsplakat gewesen, wo alle Teammitglieder Punkte gemacht haben.
Wir machen es auch so, dass wir immer wieder Klientinnen auch fragen, ob es noch ergänzende Faktoren, ob es für sie noch ergänzende Faktoren gibt. Beispielsweise eine Klientin von mir hat einen Umweltfaktor dazu gezählt, weil sie einfach gesagt hat, sie leidet sehr unter dem Lärmpegel ihrer Praxis beispielsweise. Wir kommen zum vierten Bereich. Auf dem gesellschaftlichen Bereich geht es aber immer wieder darum, Vorstellungen zu dekonstruieren. Also ist es wirklich notwendig, das Haus zu bauen? Oder kann man sich ja in der Form entlasten? Uns ist es auch sehr, sehr wichtig, dass wir enttabuisieren. Aus dem Grund machen wir immer wieder in unterschiedlichsten Bereichen Fortbildungsveranstaltungen. Und wir bemühen uns auch, auf der Führungsebene zu intervenieren, weil wir einfach wissen, dass es entscheidend ist, die Führungsqualität, die entscheidet sehr, ob Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ausbrennen oder nicht. Und weil wir einfach wissen, dort gibt es das größte Veränderungspotenzial. Ja, und das Wichtigste wäre einfach, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die einfach ausreichend Zeit für lebenszyklische Veränderungen und für Erholung lassen. Wichtig ist in der Therapie, wie wir spätestens seit Habel, Duncan und Miller, den Wirkungsforschern, wissen, der Aspekt Hoffnung. Und deshalb arbeiten wir parallel zu diesen Interventionen immer an positiven Zielen. Aber so die Frage, in welche Richtung soll es gehen? Wenn wir merken in der Therapie, dass die Hoffnung bei Klientinnen schwindet, dann haben wir eine sehr nachhaltig wirkende Intervention entwickelt. Dann laden wir ehemalige Burnout-Klientinnen in die Stunde ein und lassen die erzählen, was für sie irgendwie hilfreich war im Heilungsprozess. Es hat sich irgendwie herausgestellt, dass es irgendwie sehr eine sinnvolle Intervention ist, die irgendwie nachhaltig wirkt. Der Herbert hat bei der Vorstellung insofern recht gehabt mit den Forschungsergebnissen, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, Forschungsergebnisse. Wir haben uns um Feedback von Klientinnen, ehemaligen Burnout-Klientinnen bemüht. Wir haben gefragt, was war für sie hilfreich in der Burnout-Therapie und wie war es für sie sinnvoll zu erfahren, dass sozusagen nicht nur der eine, der individuelle Bereich zu berücksichtigen ist, sondern dass sich das aus vier unterschiedlichen Bereichen speist, Burnout. Und ich möchte dann einfach nur abschließend drei Zitate nennen. Also war es für Burnout-Klientinnen hilfreich zu erfahren, dass Burnout aus vier Quellen speist. Alle von uns befragten Klienten haben gesagt, also das waren 8 oder 9 Tiefeninterviews, die wir gemacht haben, haben gesagt, ja, das war für sie irgendwie sehr wichtig. Ein Klient zum Beispiel sagt, also dass dadurch sich für ihn die einzelnen Anteile viel besser erschlossen haben. Und er sagte, Zitat, es brachte mich von meiner Idee ab, ich hätte versagt. Oder Frau S. zum Beispiel hat diese Zusammenschau von den vier Bereichen einfach die Eigenverantwortung wiedergebracht. Zitat, ich dachte, es seien ausschließlich die Faktoren an meinem Arbeitsplatz, die mich ausgebrannt haben. In der Therapie war es dann die Erkenntnis, dass ich aufgrund meiner Zugänge zur Arbeit, aufgrund meiner Haltung dazu ausbrannte, sehr befreiend. Nun konnte ich was ändern, was tun. Frau R. brachte es für uns auf den Punkt, Zitat, durch diese vier Ursachenfelder wurde mir klar, wo mein Verhalten, meine Einstellungen, wo ich meine Einstellung ändern muss und wo ich etwas einfach akzeptieren muss, so sein lassen muss. Zitat Ende. Das war jetzt irgendwie in aller Schnelle ein kurzer Abriss über unsere entwickelten Interventionen. Stefan hat bereits auf die beiden Artikel verwiesen. Es ist in der letzten Systemeheft ist ein Artikel drin und in der Nummer vorher, wo wir dann explizit und genauer auf einzelne Fragen eingehen.
Und es kommt nächste Woche ein Sonderheft von Psychotherapie im Dialog heraus. Ein meiner Meinung nach sehr gutes Fachjournal aus Deutschland, mit einem Schwerpunkt Burnout, wo die Carmen und ich auch den Leitartikel geschrieben haben.
Das war's. Dankeschön. Jetzt kannst du die Mord drehen.
stellen wir Ihre Fragen.
Ja, das geht so.
Also
mal so Tratscher. Aber da hat man so links und rechts gesehen. Und, genau, ja. Genau. Und wird in dem Buch beschrieben, in dem zweiten Buch von Maslach und Leiter, Strategien zur Bewältigung von Burnout, kommt das vor. Und wir haben die Flipchart-Abfrage nur erfunden, weil man das Fragebogen nicht immer austeilen kann. Und in der Teamsupervision zum Beispiel, das geht urschnell, ja. Da sage ich nur, es gibt so 6 Faktoren, von denen wissen wir, dass die ganz häufig sehr stark verantwortlich sind. Und da geht es darum, passt es oder passt es nicht. Und das schaut aber von Person zu Person unterschiedlich aus. Weil es gibt in jedem Team gibt's welche, für die passt der Faktor und für andere nicht. Schauen wir es uns für euch insgesamt an. Und da kommt dann zum Beispiel dieses Ergebnis heraus. Und da gibt's so überraschende, also jetzt das allein ist eine Wahnsinnsintervention. Was ist der Faktor, den alle glauben, dass der das verantwortlich ist für Burnout? Die Arbeitsbelastung. Alle denken als erstes, Burnout, na klar, Arbeit, wir haben zu viel Arbeit. Ja? Dann machen wir die Flipchart-Abfrage und in 3/4 aller Fälle kommt heraus, na, es ist nicht die Arbeitsbelastung, wir haben nur, Arbeitsbelastung ist nur das, was uns als erstes einfällt. Die Leute brennen nicht aus, weil sie zu viel Arbeit haben. Manchmal ist es die Arbeitsbelastung, die negativ beurteilt wird. Ja? Aber ganz häufig ist es das nicht, sondern es ist nicht fair. Ja? Zynismus, dieser eine Faktor, hat nämlich nichts mit der Arbeitsbelastung zu tun, sondern zynisch wirst du in deinem Job, wenn es unfaire Verteilung von Ressourcen zum Beispiel gibt. Ja? Oder wenn es Wertekonflikte gibt. Wenn das ist der letzte Faktor, Wertekonflikte, da geht es darum, dass es Wertekonflikte gibt zwischen meinen Wertvorstellungen und zwischen denen im Job. Ja, wenn ich zum Beispiel lügen muss, damit ich meine Ziele erreiche. Ja, wenn du Fiat verkaufen müsst, ja, als Autoverkäufer, ja, dann musst du lügen. War jetzt ein blödes Beispiel, aber wenn du Philips Fernseher verkaufen willst, musst du lügen, ja? Also jetzt damit du die verkaufst. Und das ist für manche Menschen ist das kein Problem, die lügen und haben kein Problem dabei. Andere ist das ein Wertekonflikt, ja? Ich habe einen Buchhalter gehabt, der hat gesagt, wissen Sie, was das Ärgste ist in meinem Job und warum ich dort eigentlich nicht mehr hingehen kann? Ich bin Christ. Und ich muss dort die ganze Zeit die Bilanzen fälschen und das ganze Schwarzgeld irgendwie unterbringen, damit das nicht aufflirrt. Ja, ich kann das nicht mehr machen. Ja. Der ist jeden Samstag, der war engagiert in der Kirche, das ist so auseinandergegangen. Der muss dauernd lügen im Job, der hat das nicht mehr ausgehalten. Ja. Ich habe einen Ökonomen gehabt, der hat Ökologe, der hat Ökologie studiert und hat dann für die Abfallwirtschaft gearbeitet. Die Arbeitsbelastung war nicht das Problem. Ja. Der hat ein super Büro gehabt, wenig zu tun gehabt, war nett und viel Anerkennung und so, nur der hat gewusst, er arbeitet für eine Firma, die heimlich in der Nacht rausfährt, große Gruben gräbt, alles einhaut und zumacht. Ja? Das hat so auseinandergeklafft. Und das passiert oft, wenn ich in der Teamsupervision kommt, dann ist dann oft die Situation, dass das Team dann sagt, das schau her, eigentlich stimmt das. Ja? Die Arbeitsbelastung ist nicht das Problem, sondern eigentlich geht es um die Gemeinschaft. Bei uns muss man Angst haben, dass man Hakel ins Kreuz kriegt.
Aber was diese Flipchart-Abfrage einfach auch so toll macht, ist, dass es oft zeigt, dass es einige sehr positive Faktoren trotz alledem noch gibt. Das sind dann die Faktoren, die sozusagen einfach dazu beitragen, dass Leute in ihren Job noch bleiben. Also insofern bringt diese Flipchart-Abfrage ein viel realistischeres Bild des Arbeitsplatzes.
Das ist auch was wir in der Einzeltherapie oft von Klienten hören, ist, du hast auf einmal schwarz auf weiß. Weil wenn du vom Burnout betroffen bist, das ist alles scheiße. Ja? Das ist so der subjektive Eindruck. Und eigentlich fragst du dich, warum geht dort noch hin? Das ist alles scheiße. Und da hast du eine komische Divergenz, auch die psychologisch nicht leicht auszuhalten ist. Das ist Dissonanz theoretisch schwer zusammenzubringen. Ja? Es ist alles scheiße, weil ich gehe jeden Tag hin. Ja? Also mit der Flipchart-Abfrage kommen viele dann drauf, Moment einmal, das ist eigentlich positiv. Das ist auch positiv. Das wären die Dinge, die würde ich wahrscheinlich verlieren, wenn ich woanders bin. Und dann wird es realistischer, ja, dann weiß man irgendwie, das ist eigentlich der Grund, warum ich dorthin gehe. Und im psychosozialen Bereich, ja, da haben wir oft, wenn wir das analysieren, kommen wir dann drauf, es ist zwar vieles negativ, aber wir haben ein tolles Team. Und die Leute, mit denen ich dort zusammenarbeite, ja, im Spital zum Beispiel, wir haben eine Station evaluiert auf der Onkologie, und da haben viele gesagt, genau das ist es, ja. Wir kriegen viel Anerkennung, aber im Team, und wir haben ein super Team. Das ist der Grund, warum wir da noch sind. Aber die andere Latte war auch klar. Wir haben gewusst, warum wir ausbrennen.
Ich habe eine Zusatzfrage zu dem,
Macht sie das offen oder versteckt die Abfrage?
Naja, wie?
Ich frage mich, ob die Leute sich das alle trauen.
Ach so, ja, ja, das habe ich nicht erklärt. Ja, genau,
sind,
ja,
das
ist eine gute Frage.
Wie auch immer.
Ja.
Also gerade in einer Teamsupervision,
ja, genau,
würde mich das interessieren.
Ja. Es ist halb anonym. Es ist so, dass ich sage, wir machen jetzt eine Kaffeepause, dann erkläre ich die 6 Punkte und dann sage ich, ich drehe jetzt das Flipchart um und alle gehen, bevor sie in die Kaffeepause gehen, hinten vorbei, machen maximal 2 Stricherl rechts für das, wo es passt, für sie persönlich, und nicht mehr als 2 Stricherl links für die Faktoren, die für sie persönlich am kritischsten sind. Und Sie, Frau Doktor, das ist die Stationsleiterin, gehen als allerletzte hinten vorbei in die Kaffeepause hinaus. Ja, das ist wichtig. Weil man sieht nur das Erstes, dann weiß man nicht genau, was die anderen dann sich noch trauen. Ne? Wenn die auch dabei ist in der Teamsupervision. In größeren, wenn ich mit der ganzen Station arbeite oder mit Schulen arbeite, also mit größeren Organisationseinheiten arbeite, dann machen wir es mit dem Areas of Work-Life Survey. Das misst genau diese 6 Faktoren und dann ist es eher anonym und ich präsentiere es dann beim Workshop, die Ergebnisse. Also da geht es dann mit dem Flipchart nicht. Genau.
Verliert er den Job, den Einfluss, sein Selbstwert noch mehr. Dann gibt es auch den Tendenz, schnell wieder arbeiten
gehen. Also ich mache so, ich lasse es halt Leute irgendwie selber oft entscheiden. Also dass ich einfach sage, wenn sie sich danach fühlen, wenn sie glauben, dass die Strukturarbeit jetzt gut ist und dass es irgendwie aushalten, dass sie ausreichend stabilisiert sind, dann kann es durchaus Sinn machen, wenn sie in den Arbeitsbereich wieder eintreten.
Ja, es ist genauso, wie Sie gesagt haben, die Herausforderung und viel von der Arbeit passiert ja beim Wiedereintritt. Ja? Wobei ich mache zum Beispiel auch so Wiedereintrittsbegleitungen, ja? Wo ich dann in der Firma vor Ort bin und wo in Einverständnis mit den Klienten, und das ist gerade bei Vorgesetzten manchmal sinnvoll, wenn die das wollen, und kommt auf die Organisation an, dass wir dort vor Ort so ein Wiedereinstiegsgespräch machen, wo wir auch darüber reden, sehr offen darüber reden, welche Faktoren gehören verändert, damit da nicht noch einmal ein längerer Ausfall dieser Person passiert. Ja, das kostet ziemlich viel Geld, das zu begleiten, darum wird das meistens nur bei Führungskräften finanziert. Weil wenn die ausfallen, kostet es sehr viel, ne? Über längere Zeitraum. Und das ist dann sinnvoll, wenn es Bereitschaft gibt, wirklich zu schauen und wirklich eine Bereitschaft gibt, aber auch die Faktoren im Job zu ändern, die dazu geführt haben, dass diejenige so zusammenbrochen ist. Ne? Ansonsten stimme ich Ihnen zu, ich halte nichts von den Arbeitsmedizinerinnen oder Ärztinnen, die irgendwie sofort krank schreiben und ganz lang krank schreiben und es passiert aber sonst nichts. Das ist Und oft dann noch, wir haben momentan so eine Frühpensionierungswelle in dieser Diagnosengruppe. Das ist nicht immer gescheit, ja, weil da haben wir Fälle, die stürzen in die schwersten Depressionen. Und das Problem ist jetzt nicht, dass da ist viel in der Analyse und in der Diagnostik verhunzt worden, ja. Das, wo man kann nicht, die haben dann irgendwie pauschal gesagt, naja, die kann nicht mehr arbeiten, Burnout und aus dem Arbeitsfeld heraus. Das ist ein paar Mal schwer daneben gegangen, weil die dann in die Depression fallen. Da hat man nicht genau hingeschaut, was waren überhaupt die Faktoren, die dazu geführt haben. Weil wenn das Überlastungsfaktoren in der Firma sind, ist das also in der Familie zum Beispiel vorhanden sind, tut sich gar nichts dran, dann wird auch nichts besser. Also da bin ich momentan diesen Entwicklungen sehr kritisch gegenüber.
Wird das nicht schwieriger, wenn dann jetzt der Burnout als Diagnostik in DSM-5 und der Hilfe hineinkommt? Wird dann noch mehr behandelt, noch mehr diagnostiziert, die erste wahrscheinlich schon einfach.
Ja, das ist ein interessantes berufspolitische Diskussion, wo ich auch jetzt, weiß ich jetzt, bin ich nicht immer sicher. Momentan wird der Begriff ja auch sehr inflationär verwendet. Das ist jetzt so jeder Furz Burnout. Ich habe jetzt gestern gelesen einen Artikel Jugend im Burnout. Ja, weil man dachte, hey, Moment einmal, die haben noch gar nicht gearbeitet. Ja, also, wie ich dann nachgelesen habe, ist der Schüler-Burnout vorkommen und so weiter. Wie ich genauer nachgelesen habe, bin ich draufgekommen, die reden von der Pubertät. Das hat Zu meiner Zeit hat das nur Pubertät geheißen, das heißt jetzt Schüler-Burnout. Also, ja, oder so, da passieren wirklich momentan auch sehr schrullige Dinge, aber das ist so, wenn ein Begriff sich etabliert, wird auch, das ist mit systemisch, ja, was jeder Furz ist jetzt systemisch, damit er sich gut verkauft. Aber das andere ist, der Probst hat, ich meine, das ist jetzt nicht uninteressant, der Probst hat gesagt, wir übernehmen die Behandlungskosten für Burnout, ja. Der hat sich was traut, weil das ist nicht im ICD als Diagnose drin, ja. Wir wissen aber, es ist im nächsten drin, sinnvollerweise. Und die Krankenkasse ist gut beraten und die wissen, wenn sie Menschen mit dieser Diagnose richtig behandeln, da sparen sie sich einen Haufen Folgekosten. Weil die Depression, die chronische, kostet einer viel mehr. Ja, also wenn man das verhindern kann, dann ist, aber, man muss schauen, was passiert, wenn das wirklich als Diagnose im ICD drin sein wird, ne? Was dann passiert.
Ich wollte noch mal fragen, das den Krankenstand schicken geht ja nicht. Zum Beispiel Alleinerziehende, die können den Krankenstand schicken, wenn sie dann von mir etwas sagen müssen.
Ja. Das ist zum Beispiel der WK-Problem, ja. Wir haben einige, wir haben einige Klientinnen, die nicht erwerbstätig sind, sondern die zu Hause sind mit den Kindern, Frauen. Ja. Die vom Burnout betroffen sind. Ja, aber da kein Problem, das Burnout zu nennen, weil das ist, wissen wir, alles schwerste Arbeit. Ne? Aber man kann es nicht den Krankenstand. Ja, du kannst es nicht den Krankenstand sehen.
Die mussten ihre Kinder führen oder irgendwas anderes.
Ja, genau. Das ist halt zu schauen, wo sozusagen möglich ist, zusätzliche Entlastungen herkriegen zu können. Ja, wir sollten abschließen.
Wir sollten es abrunden. Und übergeben noch ein letztes Mal das Wort an den Herbert.